So, heute ist die Gemeinde überschaubar wieder. Und ja, die, so viel ich verstanden habe, sind die lieben Geschwister, die hinzugekommen sind, jetzt auch bei einer Hochzeit. Und das ist natürlich schon etwas erfrischender und angenehmer und schöner, glaube ich, als hier in der Gemeinde. Aber wir freuen uns auch und wollen sehen, was der Herr uns heute zu sagen hat. Ich konnte sehr oft beobachten, dass Christen sich in Bezug auf ihr Glaubensleben schwer tun. Schwer tun, im Sattel zu bleiben gewissermaßen. Anders gesagt, sie fallen entweder links oder rechts vom Pferd. Entweder sind sie Aktivisten, die dem Herrn in eigener Macht und Kraft dienen und daher jeden Dienst zur schweren Akkordarbeit machen. Solche Christen bleiben irgendwann dann auf der Strecke, dass sie einfach müde sind, weil sie müde sind, ausgebrannt. Ja. Oder sie gehen richtigerweise davon aus, dass alle Werke von Gott schon bereitet sind und legen deshalb selbst fälschlicherweise die Hände in den Schoß, werden passiv und faul und unfruchtbar. Und dabei ist eines in der Schrift nicht zu übersehen. Gott wendet sich niemals an die Faulen und Untätigen. Wenn er Menschen für seinen Dienst sucht, dann sucht er bei denen, die schon tätig sind. Wenn eine Arbeit hat, die getan werden muss, sucht er solche, die an der Arbeit sind. Und wenn er einen Menschen für einen besonderen Dienst braucht, dann beruft er einen Mann, der eifrig an der Arbeit ist. Und dazu einfach mal ein paar Beispiele. Wir können unzählig mehr davon sagen. Mose war dabei, die Herde am Horeb zu weiden, wo er dann berufen wurde von Gott im Dornbusch. Gideon dross Weizen in der Weinkelter. Warum in der Weinkelter? Weil da immer die Philister kamen, die haben geherrscht über Israel. Die kamen immer und haben denen die frische Ernte weggenommen. Und deswegen haben sie es heimlich in der Weinkelter dann gedrossen, den Weizen, was natürlich normalerweise nicht der Platz wäre. Aber egal, er war aktiv. Saul sucht nach den verlorenen Eseln seines Vaters. David versorgte die Schafe seines Vaters. Elisa pflügte mit 12 Joch Rindern. Nehemia bediente den König als dessen Mundschenk. Amos weidete seine Herde. Jakobus und Johannes waren dabei, die Netze zu flicken. Und Matthäus war dabei, Zoll zu kassieren. Und so weiter und so weiter. In dieser Predigt wollen wir zunächst einmal den Kaleb betrachten. Kaleb, denke, das dürften wahrscheinlich wohl alle kennen, diesen Mann. Ein Mann, der wirklich ein Vorbild sein kann. Ein Vorbild sein kann für jung und für alt. So habe ich es ja auch überschrieben. Er war der Kampfgefährte von Josua. Nachdem Israel im gelobten Land bereits 31 Könige besiegt hatten, da ging Josua daran, das Land aufzuteilen. Und das ist der Zusammenhang unseres Textes. Ich lese diesen Predigtext mal vor. Das ist Josua 14, die Verse 6 bis 15. Ich habe es hier rausgeschrieben, weil, tut mir leid, trotz Brille ist mir die Schrift schon hier zu klein. Meine Augen werden immer schlechter. Da traten die Söhne Judas vor Josua in Gilgal und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenisiter, sprach zu ihm: Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea gesagt hat. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, von Kadesh-Barnea aussandte, das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Da schwor mir Mose an jenem Tag und sprach, das Land, auf das du mit meinem Fuß getreten bist, soll dein Erbteil sein und das deiner Kinder auf ewig, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Und nun siehe, der Herr hat mich leben lassen, wie er mir zugesagt hatte. Es sind nunmehr 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Ich noch nicht. Und ich bin heute so stark, wie ich war an dem Tag, als mich Mose aussandte, wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. Und nun, so gib mir dieses Bergland, von dem der Herr geredet hat an jenem Tag, denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter darauf wohnen und dass es große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. Da segnete ihn Josua und gab Kaleb, den Sohn des Jephunne, Hebron als Erbteil. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunnes, des Kenesiters, bis zu diesem Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, gänzlich nachgefolgt war. Aber Hebron hieß vor Zeiten Stadt Arbas. Der war der größte Mann unter den Enakitern. Und das Land ruhte vom Krieg. Vielleicht kurze Erläuterung, wenn es nicht jeder unbedingt wissen. Die Enakiter, das waren Riesen. Es gab Zeiten, das ist einfach Mutation, dass Leute dann richtig Riesen werden. Die werden dann 2,40 Meter oder noch mehr. Ja. Wahrscheinlich dieser Enakiter sah hier der größte Mann genannt und den Enakitern, der war schon ordentlich groß, vielleicht 2,60 oder so. Ja. Man hat solche Geweine ausgegraben, also das ist jetzt kein Märchen oder so. Ja. Okay, aber darum geht's mir jetzt gar nicht. Okay, aber der Kaleb war der Kampfgefährte von Josua, habe ich gesagt. Kaleb, der zusammen mit Josua Israel in das Land der Verheißung führte, war ein außergewöhnlicher Mann. Mutig, glaubensvoll, treu, dem Herrn, seinem Gott hingegeben. Aus der Gemeinschaft mit Gott heraus wurde Kaleb aktiv und er setzte seine ganzen Kräfte ein. Und das bewahrte ihn vor einem selbstverhängnisvollen Stillstand. Sein Leben blieb fruchtbar bis ins hohe Alter. Denn er war wie ein Baum, man könnte sagen, ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Das Erste, was mir bei Kaleb imponiert, ist sein unerschütterlicher Glaube an die Macht Gottes. Schon im Alter von 40 Jahren spielte Kaleb in der Geschichte seines Volkes eine Rolle. Immerhin wurde er zu einem der 12 Kundschafter gewählt. Das zeigt ja schon die Achtung, die man ihm entgegengebracht hat. Kaleb war ein mutiger Mann. Das beweist er zunächst in Kadesh bei der Rückkehr der Kundschafter. Er wagte es, fast allein der allgemeinen Meinung über das Land, über die Verhältnisse dort und so weiter, entgegenzutreten. Er sagte was anderes als die anderen, was ganz anderes. Nicht jeder, würde ich mal so sagen, der sich gegen die Meinung einer Mehrheit stellt und sich dadurch beliebt macht. Ja. Nicht jeder kann das wirklich tun. Ich denke, es kommt eher selten vor, man spricht auch eher von Zivilcourage, ja, dass man sich gegen eine solche Mehrheit stellt und daran auch festhält, wie es Kaleb getan hat. Ich will es nur mal ein bisschen veranschaulichen hier, wie das war, als die 12 Kundschafter zurückkamen. Die 10 Kundschafter, also ausgenommen eben die beiden, Josua und Kaleb, die machten folgende Aussagen. Die Bewohner sind stark, die Städte sind ummauert und sehr groß, wir sahen Riesen. Wir waren in unseren und ihren Augen wie Grashüpfer. Wir sind nicht fähig, gegen diese Leute zu kämpfen, denn sie sind stärker als wir. Das Land frisst seine Bewohner auf. Alle, die wir sahen, waren überaus starke Männer. Ganz anders Kaleb, der Mann des Glaubens. Er sagt, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Der Herr wird uns in dieses Land bringen. Fürchte doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Fürchtet euch nur nicht. Merken wir den krassen Unterschied, ja? Was für eine wunderbare Mischung von Glauben und Mut sehen wir bei Kaleb. Übrigens, der Glaube, der Berge versetzt, ist die Belohnung für solche, die nicht vor kleinen Hügeln kapitulieren. Furchterregende Riesen? Ja, schon, ja. Aber der Herr ist mit uns. Und dann sind sie eben unüberwindlich. Kaleb und Josua hatten genau dasselbe gesehen wie ihre 10 Gefährten. Glaube verschließt sich ja nicht der Wirklichkeit. Der Bericht der beiden bagatellisiert nicht. Der Unterschied zwischen ihnen und den 10 anderen besteht einzig und allein in der Tatsache, dass die 10 die Stärke der Riesen an ihrer eigenen Grashüpferkraft maßen. Kaleb und Josua dagegen verglichen sie mit der Allmacht Gottes. Glaube bezieht immer das Unsichtbare mit ein. Und von daher sieht er die Dinge auch in der richtigen Perspektive. Das Zweite, was mir bei Kaleb imponiert, ist seine geistliche Kraft auch noch im Alter. Viele, die in jungen Jahren in gesundem Wachstum vorwärts streben, die bekamen, halten dann den Versuchungen des mittleren Lebensalters nicht stand. Es sind nicht ungefährlicher als die früheren, aber anderer Art. Denn langsam lässt der Schwung der Jugend nach. Das wäre ja sicher nicht schlimm. Denn das kompensiert sich leicht dadurch, dass wir dann zur Lebensreife kommen. Aber stattdessen stumpfen viele mit zunehmendem Alter ab, werden gleichgültiger und bequemer. Und darunter leidet dann der persönliche Einsatz. Sie meinen doch jetzt das Recht zu einer Lockerung der Disziplin erworben zu haben und sind weniger wachsam. Allzu rasch werden nicht erreichte Ziele im Familien- oder Berufsleben als unvermeidliches Schicksal hingenommen. Man möchte einfach am liebsten in Ruhe gelassen werden. Das geistige Leben schlaft, die Entschlusskraft wird lahm. Schauen wir noch einmal auf Kaleb. Können wir auch bei ihm dieses gefährliche Erschlaffen des geistlichen Lebens beobachten? Wohlgemerkt, er hatte ein besonders schweres und bitteres Los. Trotz seines Glaubensmutes war er nämlich dazu verurteilt, 40 Jahre lang hindurch ein Leben der Entbehrung und Enttäuschung zu führen und das wegen seiner widerstrebenden Volksgenossen. In einem Alter, wo seine Kräfte auf dem Höhepunkt waren, da konnte er nicht etwas aufbauen, was dann nötig gewesen wäre, sondern da in dieser Zeit wanderte das Volk durch die Wüste. Ja, in dieser Zeit hätte Kanaan erobert werden können. Und das Volk hätte sich in dieser langen Zeit in Kanaan ein gutes Leben aufbauen können. Ja. Aber das Volk, ja, das hat es eben nicht getan. Warum? Weil sie nicht bereit waren, hineinzugehen in das Land. Wenn sie doch auf Kaleb und Josua gehört hätten, hätten sie es alle viel besser gehabt. Und dieser Gedanke hätte Kaleb sehr leicht zu innerer Auflehnung und Bitterkeit verleiten können. Aber davor bewahrte ihn letztlich auch ein lebendiger Umgang mit Gott. Darum hatten die negativen Einflüsse seiner Umgebung keine Macht über ihn. Die langen Wartejahre wurden zu einer Zeit inneren Wachstums. In Kalebs Leben zeigt uns Gott die positiven Seiten des Alters. Siehe, sicher, die körperliche Frische lässt nach, trotzdem, Gott möchte uns zur vollen Lebensreife führen. Der letzte Abschnitt des Lebens kann ja sogar unter Umständen der fruchtbarste sein. So war es bei Kaleb. Nach 45 Jahren des Wartens auf die Erfüllung der göttlichen Verheißung waren immer noch bereit, neue Kampffelder des Glaubens zu betreten. Der 85 Jahre alte Kaleb war geistlich frisch geblieben, voll lebendiger Hoffnung. Gib mir dieses Gebirge. Ja, was war das für ein Gebirge? Das war genau dieses Gebirge, wo die angeblich unbesiegbaren Riesen wohnten. Gib mir dieses Gebirge. Kein anderer hat sich hineingetraut in dieses Gebiet. Keiner. Aber der alte Kaleb mit 85 sagt, gib mir dieses Gebirge. Vor mehr als 45 Jahren hatte Gott es dem Kaleb und seinen Nachkommen versprochen. Und jetzt übernimmt der alternde Kaleb die Aufgabe, die furchtbaren Bewohner dieses Gebietes zu überwinden. Und es geschah nicht im Leichtsinn, sondern getragen von der Zusage Gottes. Und das war nach Gottes Wohlgefallen. Gib mir dieses Gebirge. Welch ein Vorbild für den älter werdenden Christen, lasst unsere Glaubenszuversicht nach. Wagen wir es nicht mehr, für die Ehre Gottes einzutreten? Schrecken wir nicht mehr vor der Mühe des Kampfes zurück? Sind wir müde geworden? Haben uns den irdischen Bequemlichkeiten verschrieben? Ihr Lieben, der mahnende Zeigefinger zeigt auch auf mich. Gott will lässige Hände und müde Knie neu stärken. Bedenke, es gab in der ganzen Heilsgeschichte keinen Menschen, der ein bequemes Leben führte und heute noch erwähnenswert wäre. Vielleicht sollten wir, anstatt zu resignieren, Gott bitten, uns das Gebirge zu zeigen, das wir betend in seinem Namen einnehmen. Kaleb vertrieb den Feind vollständig aus seinem Gebiet. Das ist übrigens keinem der jungen Anführer Israels gelungen. So finden wir in Bezug auf ihr Tun immer wieder die traurige Feststellung, sie konnten sie nicht völlig vertreiben. Oder die Kanaaniter wohnten im Lande. Für dieses Versagen wurden zwei Gründe genannt. Der eine ist schlicht Unvermögen. Sie konnten nicht. Ihr mangelnder Glaube hat sich ausgewirkt in mangelnder Kraft. Der zweite Grund war Gleichgültigkeit. Wie lange zögert ihr hinaufzuziehen, um das Land einzunehmen, werden sie von Josua ermahnt. Was den Jüngern nicht gelang, führte Kaleb erfolgreich durch. Denn er war dem Herrn völlig nachgefolgt. Diese Aussage, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, als ich den Text vorlas, da kam diese Aussage fast wortgleich, dreimal. Ja. Auch Moses, sein Führer, bestätigt sie und sagte, du folgtest dem Herrn von ganzem Herzen, Josua 14,9. Aber das erstaunlichste Zeugnis stellt Gott selbst über ihn aus. Was sagt er in 4. Mose 14, 24? Aber meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist. Und seine Nachkommen sollen es besitzen. Was für ein Zeugnis von Gott selbst. Wegen dieses unbedingten Gehorsams und dieser völligen Nachfolge vermochte Kaleb, seine Feinde zu überwinden. Und darin wurzelte letztlich auch seine Kraft. Ganzer Gehorsam gibt Gott große Möglichkeiten für seine Siege in uns und durch uns. Auch und gerade dann, wenn unsere eigene Kraft am Schwinden ist. Was sagt uns das im Blick auf die Fragestellung, ob mehr Aktivität oder Passivität am Platz wäre? Haben die Aktivisten recht, die immer nur davon reden, dass wir was tun müssen? Steht nicht in Philipper 2,10, dass Gott das Wollen und Vollbringen schenkt? Wird nicht in Epheser 2,10 gesagt, dass alle Werke, die Gott von uns getan haben will, schon bereitet sind? Wird nicht in diesen Versen und anderen davon gesprochen, dass wir gar nichts tun können oder auch nichts zu tun brauchen, weil ja Gott alles tut und eigentlich schon getan hat? Besteht nicht die Gefahr, dass wir dann, wenn wir aktiv werden, dann nur wieder anfangen, Dinge selbst tun zu wollen, die ohnehin nur Christus tun kann und schon getan hat? Ist es nicht viel besser, passiv zu warten, bis er seine Werke durch uns tut? In Kaleb haben wir einen Mann vor Augen, der nicht die Hände in den Schoß gelegt hat und darauf wartete, dass Gott die Riesen aus dem Gebirge vertreiben würde. Lag Kaleb falsch oder liegen wir falsch? Jeder hat seinen Platz. Schauen wir mal an. Kaleb war aktiv im Kampf. Aber, und das ist ja der entscheidende Punkt, sein Vertrauen war nicht auf seine eigene Kraft gerichtet, sondern auf Gottes Kraft. Für ein gesundes Christsein ist es aber entscheidend, dass beide Gesichtspunkte ineinander wirken. Gott handelt zuerst, der Mensch muss bereit sein, sich dann ganz in Gottes Werk hineinzugeben. Das wohl wahrscheinlich wohlbekannte Wort Epheser 2,10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Jetzt interessant, über das Wort hier mal so ein Gespräch zu haben, aber es würde jetzt zu weit gehen auch zeitlich. Aber es wäre interessant. Denn es ist nicht so ganz einfach. Ja gut, man kann einfach drüber weggehen. Ja. Ich glaube, die meisten Christen gehen über solche Worte einfach drüber weg. Machen sich da keine großen Gedanken, obwohl das enorm wichtig ist hier. Gott hat die Werke, die er für uns ausersehen hat, schon bereitet. Und nun möchte er durch unsere Hände, unseren Mund, unsere Füße diese Werke Wirklichkeit werden lassen. Der Prozess der praktischen Heiligung, die Gott wirkt, vollzieht sich nicht ohne die Mitarbeit des Glaubenden. Sehr deutlich wird das gerade im Epheserbrief. Die ersten 3,5 Kapitel, kann man sagen, sprechen vom Getan Gottes. Von all dem, was Gott gewirkt hat und getan hat. Das kommt in diesem Bereich, die ersten 3,5 Kapitel, kann man sagen. Und die weiteren 2,5 Kapitel, hier geht es um das Tun des Menschen. Aber das Getan Gottes muss zuerst kommen, denn es ist die Grundlage. Das muss klar sein. Doch es kommt ohne das Tun des Menschen nicht zur Entfaltung. In Epheser 4, 25 wird uns gesagt, da beginnt eben jetzt die andere Seite, ne? Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Und dann folgt eine ganze Reihe weiterer ähnlicher praktischer Forderungen, was wir tun sollen. Klare Anweisung an unseren Willen. Das wäre nicht sinnvoll, wenn unser eigenes Entscheiden und Tun nicht gefragt wäre. Es wird ja nicht gesagt, wir sollen darauf warten, dass die Lüge von selbst von uns abfällt, so wie das Laub im Herbst von den Bäumen. Wir sind aufgefordert, die Lüge aktiv abzulegen. Und wir können das, weil Gott die Grundlage dafür geschaffen hat. Eben deshalb, weil wir unseren alten Menschen abgelegt und den neuen Menschen angezogen haben. Das ist bei unserer Wiedergeburt geschehen und schon erledigt. Mit Christus gestorben und zu neuem Leben auferstanden. Einerseits wird also gesagt, ihr seid mit Christus gestorben. Andererseits wird zugerufen, so tötet nun die Handlungen des Leibes. Das klingt oder sieht zunächst immer so aus wie ein Widerspruch. Ist aber nicht. Das eine hat Gott getan. Ja, das eine hat Gott getan, dass wir mit Christus gestorben sind. Er hat das Heil gewirkt. Aber das andere betrifft jetzt an uns. Er hat uns in eine neue Stellung gebracht, in die Stellung als Kinder Gottes, die gerecht, heilig und vollkommen sind in Christus. Deshalb sind wir nun aufgefordert, uns dafür zu entscheiden, in dieser geistlichen Realität zu leben und zu wandeln. Dasselbe finden wir im Philipperbrief, nämlich Philipper 2, 12 bis 13. Darum, meine Geliebten, weil ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Das ist auch wieder so ein Wort, ja? Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Das Heil in uns ist ja schon vorhanden. Gott hat es nämlich geschenkt, die Rettung ist da. Doch nun sollen wir sie zur Entfaltung, zur Auswirkung bringen lassen. Der Apostel will uns sagen, euch fiel ein Besitz zu. Aber nun geht an die Arbeit, entdeckt den verborgenen Reichtum und braucht ihn, damit er wirkt, was er wirken soll. Und das tut mit allem Ernst, sogar mit Furcht und Zittern. Da handelt es sich natürlich nicht um eine gesetzliche, sklavische Furcht, die bedrückt und unfrei macht, keineswegs. Vielmehr geht es hier um was anderes. Vielmehr soll der Christ an seine hohe Verantwortung erinnert werden. Ich habe mir mal Folgendes ausgedacht, jetzt ein Beispiel. Da ist ein Kind, das in der Schule ab und zu am Klavier klimpert. Da kommt eine Lehrerin und die hilft ihm dann auch, diesem Kind doch mal dies und jenes zu spielen. Und das Kind bekommt richtig Spaß an dem Klavier. Und zu Hause, dann fängt es an, eben von Eltern zu erbitten, dass sie doch ein Klavier kaufen. Ja, sie möchte doch weiter spielen, auch zu Hause spielen können und so. Und er war den Eltern ständig in Ohren. Und schließlich haben die Eltern nachgegeben und haben tatsächlich ein Klavier gekauft. Nun, durch dieses Geschenk aber ist das Kind in Verantwortung genommen. Nimmt die Verantwortung, jetzt aber auch fleißig zu üben, oder? Meine schon. Und das können die Eltern mit Recht auch erwarten von dem Kind, dass es jetzt auch darauf spielt. Ja. Und das Kind nehmen wir an, jetzt dann zu Hause überhaupt nicht mehr, gar nicht mehr spielen würde auf dem Klavier. Da steht das bloß rum, nur ein Möbelstück mehr und völlig nutzlos. Ja. Also, und genau das ist es, meine ich, worum es hier geht. Es geht auch bei unserem Heil ja um ein Geschenk, das Gott in unsere Hände gelegt hat und das ihn unendlich viel gekostet hat. Ja. Und es darf deshalb nicht ungenutzt bleiben. Daher haben wir eine hohe Verantwortung. Und das ist gemeint mit Furcht und Zittern. Ja. Nehmt das ernst, sagt gewissermaßen dieses Wort. Es muss wirken, wozu Gott es gegeben hat. Der Mensch ist ja nicht ein totes Gefäß, das Gott mit Gnade füllt. Ja, der Ausdruck wirket aus, weist darauf hin, dass es hier um eine Aufgabe geht, die dem Menschen gegeben ist. Wirket aus. Also die Aktivität des Menschen ist hier gefordert. Und diese Aufgabe beschränkt sich ja nicht darauf, dass wir nun Kinder Gottes sind und ihm gehören. Unsere Heiligung ist ja nicht mit der Übergabe unseres Lebens an Christus schon vollendet. Ja, in Christus, in der neuen Schöpfung, die Gott geschaffen hat, da ist sie schon da. Aber das soll ja eben auch dann wirksam werden, dass wir heilig, gerecht und vollkommen gemacht sind im Herrn. Natürlich sind wir es in unserem irdischen Leben nie. Wahrscheinlich, aber wir sollen dem auch Raum geben, diesen Tatsachen, damit es immer stärker wird in unserem Leben und damit auch die Wirkung nach außen dann mehr wird. Und dass es eben auch wirksam wird, weil die ungläubigen Menschen, die das so erleben, dann ja auch wirklich angesprochen sind und dann mehr wissen wollen vom Wort Gottes. Paulus sagt, nicht als hätte ich das Ziel schon erreicht. Ich jage ihm aber nach und möchte es ergreifen, nachdem ich von Christus ergriffen worden bin. Philipper 3,12. Fällt mir gerade ein, ich habe mal eine Predigt gehalten, das kann schon sehr lange her sein. Ergriffen, ergreifen. Das ist ja interessant in diesem Wort, nicht? Er möchte es ergreifen. Er ist bereits ergriffen worden von Christus und möchte es jetzt ergreifen. Das ist genau diese Wahrheit hier wieder drin. Ja. Ich bin ergriffen, möchte dann ergreifen. Und das ist wichtig. Nicht, ich bin ergriffen worden und alles gut, wunderbar. Und jetzt warten wir halt darauf, bis der Herr kommt und mich abholt. Und alles ist gut, ja? Nein. Gottes Wille und der Wille des Herrn Jesus geht dahin, dass möglichst viele, noch viel, viel mehr Menschen das Heil annehmen, ja, und gläubig werden. Und dazu, da sind wir doch gefragt und gefordert. Okay. Wie sagt Paulus, ja, noch etwas. Ja, das ist das Wort, das ich eben gerade auch behandelt habe. Ja. Gott gibt Sonne und Regen. Es gäbe keine Ernte, wenn der Sämann nicht auch pflügen, düngen, säen und ernten würde, oder? Auch Beten kann seine Aktivität nicht ersetzen. Ich habe mal irgendwo gelesen, nichts gegen das Beten um eine gute Ernte, aber sie sollten das Unkraut jäten nicht vernachlässigen. Ja, das sind immer die zwei Seiten, nicht? Die geistliche Notwendigkeit, hier das ganz Praktische in unserem irdischen Leben. Und das wirkt zusammen. In der Gnade wachsen Heißt also nicht Predigten hören, neue biblische Erkenntnisse sammeln. Wer sich damit begnügt, ist ja schon wichtig, klar, aber wer sich damit begnügt und nicht mehr darauf bedacht ist, dass seine Erkenntnisse zur Tat werden, wer nicht mehr bereit ist, Aufträge im Reich Gottes zu übernehmen, der wird zunehmend zu Träger, unbußfertiger und schließlich auch unfähig zur Verantwortung, zur Veränderung. Wir sind Knechte Jesu Christi, Botschafter an Gottes Statt. In Lukas 19 erzählt Jesus ein Gleichnis von einem hochgeborenen Mann, der in ein fernes Land zog, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Dieser Mann, der berief 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Genau das ist der Auftrag an uns. Handelt damit, bis ich wiederkomme. Martin Luther soll gesagt haben, wenn ich wüsste, dass Jesus morgen wiederkommt, dann würde ich heute noch ein Bäumlein pflanzen. Naja, also ich glaube, ich würde wohl keinen Baum. Bitte? Ja, genau. Also ich denke, dass es darauf jetzt nicht ankommt, ob ich einen Baum pflanze, aber worauf kommt es an? Ich sag mal Folgendes. Stellen wir uns einfach mal vor, wir haben auf irgendeinen Weg erfahren und es ist eine absolut zuverlässige Quelle, das haben wir erfahren, Jesus wird in genau 14 Tagen wird er kommen und die Gemeinde zu sich holen. Genau 14 Tage. Du hast 14 Tage Zeit. Was würdest du tun jetzt? 14 Tage Zeit. Was würdest du tun? Ich will euch gar nicht fragen, gell? Ich will es auch nicht wissen. Aber ich sage dir nur, das, was du dir gerade überlegt hast, was du tun würdest, das solltest du tun, jetzt. Verstehst du? Du weißt ja gar nicht, ob du den morgigen Tag überhaupt erlebst, ob der Herr nicht schon vorher gekommen ist. Ja. Das ist das, was mir mal so klar geworden ist. Ja. Und da kann man sich nicht dahinter verstecken. Das ist einfach so. Ja, das, was ich dann tun würde, das ist ja offensichtlich das, was, wo ich sagen kann, das ist das Wichtigste und das ist das, was ich tun könnte auch. Klar, wenn man Wünsche hätte oder Vorstellungen, die völlig überhaupt nicht machbar sind oder möglich sind, interessiert das nicht. Aber wir haben schon solche gewissen Möglichkeiten, oder? Wo wir sagen, die wir tun könnten, was hilfreich wäre im Reich Gottes, aber wir tun es oft einfach nicht. Ja. Und ja, wir sind nicht die Macher, aber wir sollen darin wandeln. Das heißt konkret, die Kräfte unseres Körpers und Geistes einsetzen, als käme es allein auf uns an, in dem Wissen, dass es allein auf Gott ankommt. Gott motiviert uns, wir entscheiden uns zum Handeln. Er sorgt wiederum dafür, dass unser Handeln nicht totes Werk bleibt, sondern ewigkeitsbedeutsam wird. Also er hat auch das Gelingen versprochen. Durch tätigen Glauben werden Gottes bereiteten Werke verwirklicht. Ich schließe diese Predigt mit einer für mich hilfreichen Überlegungen. Nach 35-jähriger Tätigkeit in und für diese Gemeinde war mir klar, dass ein Generationenwechsel in der Leitung im wahrsten Sinn des Wortes notwendig war. Und meine Überlegung dazu, niemand ist unersetzlich. Das Reich Gottes hat Jahrtausende lang gut ohne mich funktioniert. Und es wird keineswegs zusammenbrechen, wenn ich nicht mehr lebe. Amen.